Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Der routinierte City Church Besucher weiß, dass wir immer in Predigtreihen predigen. Und am Anfang dieses Jahres 2010 widmen wir 3 Predigten diesem Thema Stille. 3 Gottesdienste. Ihr werdet also damit leben müssen, dass heute nur ein Drittel von mir kommt oder dass ich nur ein Drittel von dem sage, was ich sagen möchte zu diesem Thema, und ich weiß auch noch gar nicht so ganz genau, was ich sagen möchte, was ich heute sagen möchte, das weiß ich schon. Das Konzept lautet, heute geht es um Stille 1, dann Stille 2, dann Stille 3. Und das heute wird im Grunde ein bisschen die Einleitung sein. Noch nicht so besonders tiefgehend. Wir spielen schon seit Wochen mit dem Gedanken, dieses Jahr mit dieser Reihe zu beginnen. Mal bewusst eine Themenreihe zum Thema Stille zu machen. Und trotzdem haben wir uns erst letzten Mittwoch dazu durchgerungen, es wirklich zu tun. Ich hatte das mittlerweile schon wieder gestrichen und eine andere Idee gehabt. Und ich habe überlegt, warum haben wir uns eigentlich so zögerlich nur daran getraut? Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema. Hier oben steht ja diese leere Sprechblase. Man kann es noch nicht mal richtig sehen. Stille ist halt irgendwie leer, ne, weiß, die Abwesenheit von etwas, was eigentlich da sein sollte, nämlich Text. Weiß und leer. Was also soll man dazu sagen? 3-mal. Das war so mein Problem. Was soll ich 3-mal da? Ich hatte Angst, ich werde euch langweilen oder mich selbst auch. Denn Stille ist ja gerade die Abwesenheit von Worten und wir reden jetzt hier darüber auch noch 3-mal. Sollte man das wirklich tun? Ist das nicht paradox? Ganze Reihe über Stille. Meine Gedanke war dann, wir machen eine Reihe und an einem Sonntag geht es dann um Stille. Das schien mir irgendwie angemessener. So, und ich glaube, ich habe noch aus einem anderen Grund ein bisschen Angst vor dem Thema Stille, weil ich intuitiv weiß, ich kenne sie viel schlechter, die Stille, als ich sie kennen sollte. Es ist nicht so ein Thema, wo ich sagen würde, da bin ich kompetent. Lasst mich ran, gebt mir so viele Sonntage wie möglich. Ich kann bei der Stille eigentlich nicht von einer total engen, vertrauten Freundin reden, wo es mir leicht fällt, sie euch vorzustellen, weil ich sie so gut kenne. Ich weiß zwar, wie wichtig es ist, diese Stille eine gute Freundin nennen zu können, aber ich treffe sie eigentlich zu selten dafür. Gerade in den letzten Wochen eigentlich furchtbar selten. So, also heißt es, über dieses Thema zu predigen würde bedeuten, ich müsste mein Leben ändern. Ne? So, jetzt ist es entschieden, ändern wir also unser Leben und predigen wir 3-mal darüber und hoffen wir, dass es nicht langweilig wird. 3 Sonntage Stille, am 4. dann übrigens auch, weil am 4., im 31.01. wird hier kein Gottesdienst stattfinden, weil hier das Filmwochenende ist und es wirklich einfach nicht geht. Und jetzt werden wir diesen Sonntag nutzen und euch ein paar Ideen dann mit auf den Weg geben, wie ihr dort Stille mal ganz praktisch probieren könnt. So, aber dazu später. Okay, also im Grunde 1 Monat lang Thema Stille in der City Church. Wir haben uns dazu entschieden, weil uns bewusst ist, sie ist wichtig, sie ist entscheidend wichtig, sie ist total wichtig für uns. So wichtig, dass viele Kirchen und christliche Organisationen das Jahr 2010 zum Jahr der Stille ernannt haben. Und das soll es auch bei uns sein. Stille soll jetzt nicht nur jetzt am Anfang, sondern überhaupt irgendwie mehr Raum bekommen in unserem Leben, vielleicht in diesem Gottesdienst, in der City Church. 3 Sonntage Stille gibt uns ja jetzt auch ziemlich viel Zeit, uns dem Thema sehr langsam zu nähern. Und ich glaube, dass er eben schon gesagt, wir werden uns dem Thema heute nur vom Rand, also wir werden ein bisschen am Rand dieses Themas bleiben. Wir werden noch nicht so richtig tief einsteigen. Vielleicht am Schluss ein bisschen, aber Und die Zeit sollten wir uns einfach mal nehmen. Wenn heute jemand also von der Predigt enttäuscht ist und am Schluss sagt, ja, da hätte man aber mehr zu sagen können zum Thema Stille, dann erinnere er sich an das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das kommt, glaube ich, nächsten Sonntag. Spätestens dann am übernächsten wird es auch wirklich praktisch. Also wir lassen es langsam angehen, auch deshalb, weil die Stille Zeit braucht. Also der Lärm drängt sehr schnell an unser Ohr. Die Stille ist nicht gleich schnell. Und deswegen erwartet nicht, dass sie so schnell in euer Leben kommt, wie der Lärm in der Regel in euer Leben kommt. Lassen wir uns ruhig die Zeit, dreimal darüber nachzudenken. Und dass sie nicht so schnell kommt, das macht sie natürlich auch wertvoll, dass sie nicht so leicht zu finden ist. Und jetzt mein erster Punkt, der sich dem Wert der Stille nähert, dreht sich darum erstmal, dass unsere Welt im Allgemeinen laut ist. Zu laut. Das ist der erste Punkt. Diese Welt ist zu laut. Also zuerst mal das, ich bin kein Mensch, der keine Lautstärke mag und deswegen sowieso schon irgendwie immer alles zu laut findet. Ich liebe zum Beispiel laute Musik und ich finde, da wo es nur um die Musik geht, also ein Konzert zum Beispiel, da muss sie laut sein. Nicht so laut, dass ich sie nicht mehr hören kann, aber schon so, dass man sie auch spürt. So. Also ich kann schon mal ganz gerne im Auto sitzen, wenn keiner dabei ist und die Chili Peppers so laut aufdrehen, dass auch andere sie mithören können. So. Das mache ich schon mal ganz gerne. Ich mag eigentlich auch laute, brüllende Motoren, wenn ich denn selber fahren dürfte. Ich mag auch eigentlich lautstarkes Rumblödeln und bin nicht so gut darin, leise Zwischentöne zu hören. Ich glaube, ich habe selber auch eine laute Stimme. Also wahrscheinlich lebe ich tendenziell eher ein lautes Leben. Das finden ich und andere nicht immer gut, aber ich glaube, tendenziell bin ich so jemand. So, also was ich jetzt sage, ist kein Gejammer über die laute Welt und früher war alles besser und heute ist alles so schlimm. Ich mag diese laute Welt eigentlich, aber Fakt ist, wahr ist, sie ist zu laut. Vor allem, weil sie ständig laut ist. In ein Konzert reingehen und laute Musik hören und wieder rausgehen, ist eine Sache, aber diese Welt ist ständig laut. Ein Zitat von Tucholsky habe ich dabei, kannst du mal nächste Folie, da könnt ihr es lesen. Er hat gesagt, der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Also ein paar Zahlen einfach mal, die ich in einem Magazin gefunden habe zum Thema Krach. In einer durchschnittlichen Diskothek lasten etwa 100 Dezibel anscheinend auf unseren Ohren. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was 100 Dezibel sind, ehrlich gesagt, wie viel das ist. Irgendwo da beginnt der gesundheitsgefährdende Bereich, irgendwie über 100. Ja. Die lauteste Band aller Zeiten, so konnte man dort lesen, mir war sie unbekannt, irgendeine Metalband, Manowar oder wie auch immer man sie ausspricht, soll 139 dB erreicht haben, allerdings ohne Publikum, weil das schon an Körperverletzung nicht grenzen, das wäre schon Körperverletzung, das haben sie ohne Publikum so weit hochgedreht. Also zwischen 100 Disco und 139 liegt irgendwie der eher schmerzhafte Bereich. Aber ich habe schon gesagt, das Problem sind nicht diese lauten Spitzen. Keine Ahnung, wann du zum letzten Mal auf einem Konzert von einer Metalband warst. Das Problem ist eigentlich, dass es ständig laut um uns herum ist. Also ein Kühlschrank liefert angeblich 40 Dezibel. Ein Föhn 70. In einer Fußgängerzone herrschen 65 Dezibel. Immer so Durchschnittswerte, ne? Hängt euch nicht so daran auf. Im Kaufhaus ist es auch nicht viel ruhiger. Vogelgezwitscher hat 50 Dezibel. Ich weiß jetzt nicht, ob man genau neben dem Vogel sitzen muss oder einfach, wenn das draußen ist, aber ja. Und Schneefall 10 Dezibel. Also, ich verbürge mich für keine dieser Zahlen, habe ich gelesen. Und in den letzten Wochen ist mir mal aufgefallen, wie leise es wird, wenn es schneit. Irgendwie bilde ich mir ein, das sei tatsächlich so. Vielleicht wird der Schall gedämpft durch den Schnee in der Luft, ich weiß nicht. Ganz schallfrei ist er anscheinend trotzdem nicht. Okay, Stille erleben wir Menschen, das ist das, was ich damit sagen will, eigentlich in unserer Welt so gut wie nie. Ich nehme an, es war eben merkwürdig für euch, dass wir hier anstatt dieses Clips da diesen zeigen, der ja auch nicht ganz still ist, da hört man mal das Rascheln vom Papier und das fließende Wasser und so, aber wo eigentlich so nichts passiert, still einfach, ist fremd für uns. Selbst wenn ich am Schreibtisch sitze und so eine Predigt vorbereite, habe ich gedacht, naja gut, jetzt ist schon so ein stiller Moment, stimmt nicht. Der Lüfter meines Rechners läuft immer. Ich glaube, er kann gar nicht anders, er läuft. Und es gibt so ein leises Untergrundgeräusch, kaum fängt an zu tippen, natürlich sowieso. Und wenn ich genau hinhöre, höre ich spielende Kinder irgendwo oder Autos vorbeifahren. Es ist nicht wirklich still. Und es gibt tatsächlich einen Verein, habe ich auch in diesem Magazin gelesen. Weiß ja nicht, ob ich mich da jetzt engagieren würde, aber na gut. Ein Verein gegen die Zwangsbeschallung und für das Recht auf Stille. Sie nennen sich Pipe Down und kämpfen für die Abschaffung von Hintergrundmusik in öffentlichen Orten. Nur gut, in der Vorweihnachtszeit habe ich das ein paar Mal gedacht, das quält mich jetzt eigentlich, dass ich hier zum wievielten Male Chris Rea höre irgendwie, ne? Driving Home, du kriegst schon Aggressionen irgendwie, wenn du das dauernd immer wieder hörst und jetzt aber auch nicht anders kannst, du musst dich in dem Laden aufhalten. So, diese Leute von diesem Verein setzen sich dafür ein oder behaupten allen Ernstes, Dauerbeschallung sei gesundheitsschädlich. Es verändert unser Bewusstsein. Sie behaupten, hier so wird Gesellschaft zugedudelt, phonetisch vernebelt, eingedullt. Dauerbeschallung mache krank. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie behaupten das. Und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht nur Unrecht haben. Dass das mit mir was macht, wenn ich eigentlich dauernd beschallt werde. So. Sie fordern das 11. Gebot, du sollst nicht lärmen. Also wenn das was für euch ist, guck mal, Pipe Down, heißt die, das findet ihr dann schon, wenn ihr es googelt, wenn ihr euch da engagieren wollt. Lärm geht jedenfalls tatsächlich nicht spurlos an uns vorbei. Auch leiser Lärm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, vielleicht auch auf dieser Seite von Pipedown, weiß nicht mehr, wird Musik in manchen Städten an öffentlichen Plätzen als Waffe eingesetzt. Und zwar hat man an Bahnhöfen klassische Musik dafür eingesetzt, um Obdachlose und Junkies zu vergraulen. Und das funktioniert. Nach 10 Stunden Beethoven kapitulierst du und gehst woanders hin. Du hältst es einfach nicht durch. Anscheinend. Vielleicht ist das auch diese Personengruppe, die das nicht durchhält. Oder in einem Wohnviertel, wo ältere Leute leben und irgendwie so Jugendgangs, die da rumhingen, irgendwie störend waren, hat man einen hochfrequenten Ton eingesetzt, den die Alten nicht mehr hören und für die Jungen quälend ist. Also, Schall kann wehtun und verletzen. Dauerbeschallung macht etwas mit uns. Und du kannst mal darauf achten, wie viele Momente es in deinem Leben gibt, wo es wirklich still ist. Die sind höchst selten. Ich erinnere mich an einen Tag, wo wir auf einem Gletscher im Hochgebirge unterwegs waren und es war windstill und man hört so von der Seilschaft nur das Knirschen der Schuhe im Schnee und so das Klimpern von irgendwelchen Haken und so und vielleicht noch die Hosenbeine, die so aneinander rapschen. Und das ist schon leise und dann hielten wir an und für eine Pause und die Stille, die dann eintrat, war fast so, wie wenn es laut knallt, also fast erschreckend, weil sie so ungewohnt war, dass es plötzlich mal wirklich absolut still ist. Wir kennen sie nicht, die Stille. Stille ist selten. Vielleicht kannst du das mal, ja, jetzt ist ein bisschen kalt im Moment, aber man könnte das mal ausprobieren, nachts rauszugehen in den Wald und dort Stille zu suchen, weil man ja denken könnte, dort ist sie, dann wirst du hören, wie laut die Nacht ist. Selbst dort, die Bäume rauschen, merkwürdige Tiere mit komischen Geräuschen machen unheimliche Dinge um dich rum. Es ist laut, sogar nachts. So, allerdings, früher im Mittelalter waren diese Geräusche, die Natur so macht, das waren die lautesten Geräusche, die es auf dieser Welt gab. Also, man konnte da lesen, 2/3 aller Geräusche im Mittelalter waren verursacht durch die Natur. Wind, Regen, was auch immer. 1/4 der Geräusche verursachte der Mensch. Aber nur 5% durch Werkzeug, Maschinen oder irgendwas. Heute ist es total anders. Wir müssen im Prinzip diesen Geräuschlärm von der Technik um uns rum oder von all dem, wir müssen das eigentlich total runterfahren, um überhaupt mal die Naturgeräusche wahrnehmen zu können, die früher 2/3 ausmachten. Manchmal müssen wir das sogar runterfahren, um überhaupt die Menschen wahrzunehmen, die neben uns irgendwas sagen. Weniger, weil wir sie akustisch nicht hören, sondern weil wir sonst so zu sind, dass wir nicht gut zuhören. Wir sind gut darin, Krach zu machen und schlecht darin zuzuhören. Okay, das ist das eine. Für mich ist die Welt ist laut, also tatsächlich akustisch laut, allerdings nur eine Seite von dem, was wirklich ein Problem ausmacht, wenn man Stille sucht. Es gibt noch eine andere Art von Dauerlärm und die ist für mich eigentlich schwerer zu ertragen. Die kann man nicht in Dezibel messen, aber diese Quelle füllt unser Leben auch mit Krach. Und ich finde, sie ist viel intensiver. Es ist die Informationsflut, die auf uns einströmt und ein Leben, was unheimlich schnell gelebt werden muss, damit man es überhaupt leben kann. Also unser aktives, schnelles, multioptionales, du hast immer 5000 Möglichkeiten, zwanghaft flexibles, komplexes Leben macht irgendwie, dass es in mir laut ist. Wir bekommen anscheinend an einem Tag wie heute, naja, heute ist Sonntag, vielleicht an einem Tag wie morgen, so viele Informationen zu lesen, zu sehen, zu hören, wie ein mittelalterlicher Mensch im ganzen Leben, angeblich soll das so sein. Mein Leben ist so voll von Informationen, oder mit Informationen meine ich jetzt auch Eindrücke, die auf mich einströmen, Anforderungen, die auf mich einströmen, dass ich eigentlich nie runterfahren kann. Dass es eigentlich nie einfach leise wird. Nie wirklich ruhig wird. Du Pech hast, träumst du nachts noch weiter. Und wir haben auch das Gefühl, wir können uns das nicht leisten, weil ein Rückzug aus diesem schnellen Leben würde sofort dazu führen, oder wir würden Gefahr laufen, den Anschluss in diesem Leben zu verlieren. Nicht mitzukommen, tatsächlich nicht schnell genug zu sein, etwas zu verpassen. Du musst ständig up-to-date sein. Was du letztes Jahr wusstest, ist dieses Jahr nicht mehr dasselbe wert. Vielleicht ist es nichts mehr wert, je nachdem, in welcher Branche du arbeitest. Ich nehme an, ich arbeite in meiner Branche, ja. Ich nehme an, das ist nicht die innovativste, sich am schnellsten wandelnde Branche, die es so gibt. Trotzdem merke ich, ich kann unmöglich alles aufnehmen, geschweige denn durchdenken, was Leute Gutes machen, Gutes denken, Gutes sagen, was Gutes veröffentlicht wird. Und letztlich fühle ich mich unter Druck. Ich müsste dem nachkommen. Ich würde sonst abgehängt. So, und dann kommt dazu, wenn du verheiratet bist, dann ist das Leben deiner Frau selten weniger komplex als deins. Und wenn du Kinder hast, ich meine zu beobachten, sie müssten ganz andere Dinge leisten, als ich noch vor 25 Jahren in der Schule. Auch ihr Leben sei viel komplexer. Habe ich jemals geplant an meinem Nachmittag, wann ich die Hausaufgaben mache und wann ich dann das mache und dann? Da kann ich mich beim Abitur dran erinnern, aber nicht in der Grundschule. So, die Termine einer Familie, nur einer Familie zu koordinieren, ist schon etwas, was meine Fähigkeiten eigentlich übersteigt. Also das Leben, selbst das simple Leben einer kleinen Familie ist komplex. Abschalten wird in unserer Lebenswelt zu einem richtigen Kunst, wenn jemand das kann, abschalten. So, und es hat einen miesen Ruf, das Abschalten, ne? Also ertappe ich mich auch dabei, wenn ich einen sehe, der sein Leben entschleunigt, der Termine absagt oder in seinem Kalender weniger Termine stehen hat, der weniger Stunden arbeitet, der seltener davon redet, dass er im Stress ist. Das tun wir ja, um so understatementmäßig zu sagen, dass wir wichtig sind oder dass wir Bedeutung haben. So. Oder der am helllichten Tag spazieren geht. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich denke, na, wahrscheinlich ist er faul. Ich glaube kaum, dass er so mithält. Wahrscheinlich geht er irgendwann unter. So. Also, das ist jetzt ein bisschen plakativ, ne? Aber das Abschalten hat keinen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Aktivität und Geschwindigkeit, das hat Wert, weil es macht produktiv. Und wir haben eigentlich nicht den Eindruck, dass Langsamkeit und Stille Produktion steigern könnte. Obwohl wir in den lichten Momenten ahnen, dass es vielleicht langfristig doch so wäre. Dass wir aktiver leben könnten, wenn wir öfter runterfahren würden. So, soweit mal zu dieser lauten Welt. Sie macht die Stille zu einem selten gesehenen Gast. Und meine Überzeugung ist schon, das macht was mit uns. Das tut nicht nur unseren Ohren schlecht, sondern das tut auch unserer Seele nicht gut. Und ich lese was vor von einem aus meiner Branche, ein Pastor, der von sich sagt, er sei jemand gewesen, der sehr aktiv war und das alles nicht im Griff gehabt hätte und unheimlich, also ein Workaholic, und der das mittlerweile besser gelernt hätte. Und er erzählt so ein bisschen, ich lese mal 10 Zeilen vor. Heute, er heißt Gordon MacDonald, heute erkenne ich die Zeichen fehlender Stille. Genervt sein, träge Denken, mangelnde Konzentration, Zweifel, ein müder Geist, Angst, Selbstmitleid, der Wunsch aufzugeben. Und es ist interessant, wenn ich nicht ausgeruht bin, schlafe ich schlecht. Meine Nächte sind ruhelos, mein Geist verstopft und mit wirren Gedanken. In diesem Zustand fühle ich mich fern von Gott und nicht präsent für all jene, die ich am meisten liebe. Ich treffe schlechte Entscheidungen, verliere die Freude an der Arbeit. Das Leben hört auf, Spaß zu machen. Das habe ich aus einer Zeitschrift, die Aufatmen heißt und die zu diesem Thema Stille extra ein Heft rausgegeben hat. Und wir haben es in zigfacher Ausführung da. Und wenn ihr gleich geht, wird euch am Ausgang jemand eins in die Hand drücken, könnt ihr haben und euch vielleicht auch so mit dem Thema Stille mal zu Hause beschäftigen. Da geht es übrigens viel tiefer, als ich heute kommen werde. Zwei Zitate habe ich noch zum Thema Stille dabei, dann komme ich zum nächsten Punkt. Es liegt in der Stille eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Und eine nicht so kirchlich-christliche, nehme ich an, Cicero, der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. Der ist kein freier Mensch, deswegen fand ich den Satz so gut. Der ist kein freier Mensch. Also diese Art von Lautstärke und Aktivität tut uns nicht gut. Zweiter Punkt, warum wollen wir die Stille nicht? Ich behaupte das einfach mal so. Das ist ein bisschen pauschal, manche von euch tue ich damit Unrecht. Und sie kennen die Stille vielleicht viel besser, als ich sie kenne. Aber in der Regel zieht Stille Menschen nicht magisch an, wie es andere Dinge tun, die von großem Wert sind. Warum wollen wir sie nicht, wenn sie so wertvoll ist? Jetzt machen wir einfach mal eine Minute Stille. Warum ist Stille etwas, was uns nicht anzieht, wenn sie doch so wertvoll ist? Drei Punkte dazu. Ich glaube, A, oft scheint uns Stille Luxus zu sein. Also Luxus in dem Sinne, dass man sie sich eigentlich nicht leisten kann. Dass es eigentlich verschwendete Zeit ist. Wahrscheinlich haben einige von euch eben diese Minute damit verbracht, zu warten, dass sie rumgeht. Ich zum Beispiel. Das liegt natürlich auch daran, weil ich weiß, eine Minute, da komme ich sowieso nicht runter. Aber oft geht mir das so, dass ich eigentlich warte, bis sie rum ist, weil ich sie für Luxus halte, wo Zeit vorbeigeht, die man auch besser nutzen könnte. Sonntags stehe ich immer früh auf. Das wäre jetzt auch wieder so ein Understatement-Satz, wenn ich euch sagen würde, wann ich heute aufgestanden bin, damit ihr mich für fleißig haltet. Also früh. Und ich hätte heute, sonntags morgens ist es wirklich still und dunkel und kein Mensch ist auf. Ich hätte 5 Minuten Stille suchen können. Habe ich aber nicht. Habe ich tatsächlich nicht, weil ich die Zeit zum Arbeiten brauchte. Und ich brauchte sie tatsächlich bis zum letzten Minute. Wir glauben also, Stille ist ein Luxus, den kann ich mir erst dann leisten, wenn die Arbeit erledigt ist. Und deswegen muss ich sie in die freien Zeiten schieben. Vielleicht im Urlaub. Immerhin, ich meine, wenn immerhin jemand im Urlaub Stille findet, das ist schon mal was. Aber wir glauben, wir haben eigentlich keine Zeit für Stille. Stille ist unproduktiv. Stille ist, währenddessen verpassen wir Dinge. Zum Beispiel die Predigt noch ein bisschen besser vorzubereiten. Ich hätte 5 Minuten Stille haben können und hätte hier irgendwie eine Folie ohne Bild gemacht. Das ist ungefähr die Zeit, die ich brauche, um das zu finden. Und ich finde, eine Folie mit Bild ist wertvoller. Also wir glauben nicht, dass Stille, jetzt mal übertragen auf sonst auf unser Leben, wirklich klug investierte Zeit ist. Das ist ja auch unsere Sprache, die uns verrät. Wir sagen, wenn es um jemanden still wird, es wird still um jemanden. Dann meinen wir damit, der ist weg vom Fenster. Der ist nicht mehr wirklich da. Das ist nichts Positives, wenn man sagt, es wird still um jemanden. Okay, das Zweite, weshalb wir, glaube ich, Stille oft nicht suchen, ist, dass Stille uns auch Angst macht. Stille ist unheimlich. Wieder unsere Sprache. Wenn jemand stillhalten muss, dann passiert etwas Unangenehmes mit ihm. Sonst muss man nicht stillhalten. Und vorhin bei dieser Minute, war das jetzt wirklich angenehme Zeit oder wurde es wirklich still in dir oder wurde es laut? Und dir kamen Gedanken durch den Kopf, an die du jetzt überhaupt nicht denken willst und denkst, hoffentlich rede er gleich weiter, dann bin ich wieder woanders. Also der Lärm, das laute Leben, das wir oft suchen und lieber uns darin aufhalten, das ist wie eine Droge, die wir brauchen, von der wir wissen, sie ist nicht gut für uns, aber setzen wir sie ab und plötzlich ist Stille, dann bekommen wir Entzugserscheinungen. Was mache ich zum Beispiel, wenn ein Tag laut und anstrengend war? Was mache ich, wenn ich einfach nur dem nachgebe, was dann mein Impuls ist? Suche ich Stille? Nee, ich suche Ablenkung. Eigentlich suche ich dann in der Regel Ablenkung. Der Fernseher ist das oft. Ja, einfach, um nochmal da abzuschalten. Ich nenne das dann Abschalten, dabei schalte ich an. Also, je lauter es in uns ist, also oder es in uns drin wäre, desto mehr Angst haben wir vor der Stille, weil dann würden wir das alles hören. Dann würde es nicht still, dann würde es erst richtig laut. Und dann würden wir auf unser inneres Chaos treffen. Und das ist tatsächlich so. Also diese Angst ist begründet. Und wenn wir hier 3 Wochen oder 4 Wochen zu Stille ermutigen, dann ermutigen wir nicht zu Wellness, sondern dann ermutigen wir zu Stille, die, vor der man zu Recht Angst haben kann und wo man vielleicht nicht unbedingt einfach gleich aufatmet, wenn man sie denn hat, sondern wo Arbeit auf mich wartet. Wenn ich die Hintergrundmusik abschalte, die Informationsflut irgendwie draußen lasse, wenn ich mich in die Einsamkeit zurückziehe, so, dann werde ich da dort vor allem mich selber treffen. Das ist nicht immer nett. So, Rendezvous mit der eigenen Seele, ne? Das kann anstrengend sein. Nur, wie sind wir denn eigentlich drauf, wenn wir, wie tief sind wir da schon drin, wenn wir Stille meiden, damit wir uns selbst nicht begegnen? Dann ist ja Beschallung, Aktionismus tatsächlich nichts anderes, keine groß andere Droge als jemand, der Alkohol braucht oder sonst was, um irgendwie vor dem Leben oder vor sich selbst zu fliehen. Und wir benutzen ja dasselbe Wort bei Drogenkonsum wie bei Dauerbeschallung. Wir nennen das Zudröhnen. Wir nutzen dasselbe Wort, um irgendwie, und das macht wieder deutlich irgendwie, solange es so ein bisschen laut ist, hören wir uns selber nicht und das ist angenehmer. Okay. Einer von 2 Bibelversen, die heute auftauchen, wie gesagt, das wird noch nicht so richtig tiefgehend, aber dieser Vers ist einer, der mir wichtig ist und der hoffentlich für euch irgendwie ein Impuls wird, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Jesus hat gesagt, ist jetzt das alte Lutherdeutsch, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden. In diesem Zusammenhang geht es nicht um Stille, oder nicht im Vordergrund jedenfalls. Aber ich finde, der Vers sagt trotzdem, was ich meine. Was hilft es dir, wenn du das Tempo dieser Zeit voll mitgehst, wenn du das laute Leben auskostest, wenn du alle Optionen nutzt, die man nutzen kann, wenn du vielleicht auch mit der Informationsflut so geschickt umgehst, dass du Erfolg hast? Also was nützt es dir, wenn du das lebst und du würdest wirklich alles gewinnen, aber an deiner Seele würdest du Schaden nehmen? Jesus stellt die provokante Frage, ist es das wirklich wert? Was hat dir das genützt dann? Wie kann das sein, dass du Stille meidest, weil du dir selbst, so wie du wirklich bist, lieber nicht begegnen willst? Ziehst du lieber wirklich ich sage jetzt du und meine mich selbst, ne? Ziehe ich lieber wirklich die Illusion, eine zugedudelte Illusion der Wahrheit vor, die vielleicht nicht angenehm wäre. So, aus Jesu Sicht war immer die harte, anstrengende, ernüchternde Wahrheit besser als die schöne Fassade. Er fand immer hinschauen, auch wenn es weh tut, ist besser als einfach nicht hinschauen. So, es gibt noch eine dritte Sache, die uns abhält, Stille zu suchen. Nämlich die Sorge, die Stille könnte uns in die Leere führen. Also zuerst mal, Stille könnte einfach nichts bringen. Vergeudete Zeit. Zweitens, Stille könnte mich mit mir selbst in Kontakt bringen und das ist so anstrengend. Es wird erst richtig laut dann und anstrengend. Oder das dritte, Stille könnte in die Leere führen. Also was ich meine ist, wie ist das, wenn wir Stille hatten wie vorhin? Mit dem, manchmal sagen wir das ja auch so, irgendwie, nutze es mal zum Gebet, Gedanken von Gott, hör mal auf Gott, wie auch immer. Wir tun das und wir hören nichts. Wir treffen scheinbar auf das Nichts. Was ist, wenn die Stille, die wir finden würden, Todesstille, Totenstille ist oder Grabesstille oder was wir da für Worte haben? Und die Sorge finde ich schon auch eine, die oft vorkommt. Ich habe mich also so gefragt, ist die Stille eigentlich wirklich weiß oder ist sie schwarz? Also, ja, um das mal mit Farben zu sagen. Wenn wir Stille suchen, dann suchen wir nämlich nicht eigentlich wirklich die Stille, also die Abwesenheit von allem, was irgendwie an unser Ohr oder in unsere Gedanken kommt. Eigentlich ist das Ziel der Stille nicht die Stille, sondern die Stille ist deshalb wertvoll, weil man dann Neues, anderes hören könnte. Die Stille schaltet den Lärm ab, um eine leise, wesentliche Stimme endlich mal zu hören. Also wer die Stille sucht, sucht letztlich Gott, wie auch immer er das nennen mag. Ja? Sucht letztlich Gott. Und es gibt die Sorge, was ist, wenn ich Stille suche und da ist nichts? Außer ich. Langweiliges, leeres Nichts. Wie dunkel wird es dann, wenn die Stille schwarz ist und nicht weiß? So, und diese Angst kann ich gut verstehen und man kann sie nicht mal wegdiskutieren. Man kann ermutigt sein durch Leute, die sagen, doch, ich habe es anders erlebt. Aber man kann sie nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, diese Sorge, da nichts zu hören, ist auch okay. Wieder muss ich mich fragen, okay, ist es besser, dann erst gar nicht zu suchen? Aus Angst, ich könnte ja nichts finden. Ist es besser, dann erst gar nicht zu suchen? Ich muss mich wieder fragen, ist es besser, ich lebe lieber mit einem Gott, den ich mir so vorstelle, den ich auch irgendwie, an den ich irgendwie glaube, den ich allerdings nicht erlebe. Aber weil ich Angst habe, ihn nicht zu erleben, wenn ich es probiere, schaffe ich mir das lieber irgendwie selbst so ein Bild und daran glaube ich dann so halbwegs. Ist es wirklich das, was ich lieber will? Also ich glaube, stille Suchen, konsequent und mit langem Atem in sein Leben einbauen, das birgt tatsächlich ein Risiko, das Risiko, enttäuscht zu sein. Aber echtes Leben zu finden, hat immer irgendwie mit Risiko zu tun. Und deswegen finde ich diese Angst okay, wenn wir sie denn überwinden. Weil sie ist begründet. Ich könnte da nichts finden. So, jetzt zum letzten Punkt. Es gibt auch eine Chance. Dieses Risiko birgt auch die Chance, doch etwas zu hören. Doch Entscheidendes zu hören. Und dazu verliere ich jetzt am Schluss noch ein paar Stichworte. Ein paar Worte. Die Chance der Stille. Einfach als kleine Motivation, sucht sie mal. Und nächstes Mal werde ich dann ungefähr an dem Punkt wieder ansetzen und da mal ein bisschen tiefer gehen. Die Chance der Stille. Unzählige Menschen beschreiben, welche Kraft sie aus Stille ziehen. Unzählige Leute sagen, sie könnten nicht so aktiv sein ohne die Stille. Sie würden das einfach nicht schaffen, das Leben zu leben, was sie leben, ohne diese Stille. Ohne, dass sie Gott in der Stille begegnen, der einen anderen Blick auf ihr Leben hat als sie selbst, der andere Dinge über sie denkt als sie selbst, andere Dinge über andere Dinge denkt als sie selbst. Die Bibel ist voller Menschen mit Gottes Begegnung und nicht selten ist der Ort dieser Begegnung in der Bibel die Wüste. Das ist jetzt nicht dauernd so, aber man findet es schon oft, dass Leute in die Wüste gehen, ist jetzt hier in Würzburg schwierig. Also in die Einsamkeit. Auch Jesus zog sich immer wieder in die Wüste zurück. Und dort hatten sie Gottes Begegnung. Also in der Wüste ist es still, glaube ich. Und es gibt mit Sicherheit wenige Informationen. Und das Leben ist auch nicht besonders komplex in der Wüste. In der Wüste ist das nicht nett. Wellness ist das jetzt auch irgendwie nicht da, ne? Es kann sein, dass dir Gott auch begegnet im Lärm dieses Lebens und im Lärm dieses Lebens zu dir redet. Aber wenn er das tut, dann muss er schreien. Und das ist nicht angenehm meistens, wenn er das tut. Ich spreche jetzt in Bildern, ne? Anderes Bild. Es kann sein, dass Gott deine Aufmerksamkeit gewinnt, indem er dich mitten voll aus deinem Lebenstempo rausholt, dich ausbremst und auf den Seitenstreifen zerrt. Aber das ist nicht angenehm. Es gibt schönere Möglichkeiten, Gott zu begegnen, als diese, die uns so heftig treffen. Und mir scheint, die andere Möglichkeit ist nur, dass wir langsamer werden und dass wir stiller werden. Dass wir von uns aus anhalten. Und das taten Menschen der Bibel oft durch diesen Rückzug in Einsamkeit und Ruhe. Und ein Bibelvers, das ist jetzt der zweite, ne, eben den Jesus sagt, und der zweite, und mir reicht es eigentlich schon, wenn du aus dieser Predigt diesen Vers dir behältst. Ich habe ihn aus dem Zusammenhang gerissen, macht man eigentlich mit Bibelversen nicht. Die Situation, deswegen kurz erzählt, es geht um Menschen, die Gott nicht mehr hören, die ganz anderes Leben leben, die sich nicht für ihn interessieren. Und das ist aus Hosea ein längerer Abschnitt, in dem Gott seinen Frust im Grunde deutlich macht, darüber, wie es ist, und auf seine Hoffnung, diese Menschen doch wieder zu erreichen. Und dann steht da dieser Satz, der die Chance von Stille beschreibt, finde ich. Dieser Satz, Hosea 2, Vers 16. Wieder Luther. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Freundlich mit ihr reden. Ihr und sie, weil Gott hier diese Leute oder dieses Volk mit einer Frau vergleicht. So. Also man könnte vielleicht schöner sagen, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Das beschreibt die Chance von Stille. Die Chance der Stille besteht darin, dass Gott dir dort freundliche Worte sagt. Die Chance der Stille besteht zum einen darin, dass du dich selber triffst. Wenn das alles ist, ist das auch schon was. Aber es ist nicht das Eigentliche, was passieren kann. Die Chance der Stille besteht darin, dass du Gott triffst, der dir freundliche Worte sagt. Der dir vielleicht sagt, ja, das ist dein Leben. Das bist du und das ist dein Leben. Und ich liebe dich. Und das ändert alles. Ich weiß, dass das so billig klingt, ich liebe dich von Gott, so wenig als jetzt das, was in Stille passiert, ein Satz von Gott, ich liebe dich. Ich weiß, das klingt so wenig, so billig, aber eigentlich hat kein anderer Satz in unserem Leben so eine Auswirkung auf Leben. Nichts entfaltet so viel Kraft in unserem Leben wie dieser Satz, wenn jemand uns sagt, ich liebe dich. Und das ändert das Leben total. Und ich glaube wirklich, dass, und wir werden das ja in den nächsten Wochen ein bisschen tiefer noch anschauen, aber ich glaube wirklich, wenn man die Erfahrung von Menschen in der Stille mit Gott eindampfen würde auf das Essentielle, dann käme wahrscheinlich sowas raus, dass der Mensch in der Stille immer wieder hört, ich bin ein geliebter Mensch. Und stell dir vor, du würdest das von Gott her regelmäßig hören. Das würde dein Leben verändern. Wenn mir einer am Tag, den ich als Gott erkenne, sagt, ich liebe dich, das würde mein Leben entschleunigen. Ich würde besser schlafen. Ich könnte gelassener Informationen verpassen. Ich könnte unproduktivere Zeit verbringen. Wir könnten uns und andere besser lieben. Wir wären frei. Letztlich kann man sagen, von Gott geliebt werden und das immer wieder hören, macht uns frei von dem, was sonst lautes, anstrengendes in unserem Leben. So, das ist eigentlich schon das, was ich heute sagen will als Einleitung in dieses Thema. Es ist noch lange nicht alles gesagt. Aber ich wünsche mir eigentlich nur, dass ihr die nächste Woche mal das Leben beobachtet, ob es wirklich so laut ist, wie ich es beschrieben habe. Und was passieren würde, wenn da mehr Stille reinkäme. Also mein praktischer Vorschlag ist, und der ist eigentlich total einfach umzusetzen, such mal in der nächsten Woche, steht auch auf diesem kleinen Zettel da drauf, so, such mal 5 Minuten jeden Tag. Also 5 Minuten ist ja nun wirklich machbar. 5 Minuten Stille. Und erwartet nichts. Erwartet jetzt nicht, da muss dann irgendwie, sondern tut es einfach mal. Trotz der Angst, dass es verlorene Zeit sein könnte, trotz der Angst, dass du nur dir selbst begegnest und dass das laut wird, trotz der Angst, dass du Gott vielleicht nicht triffst, such einfach mal Stille, egal was dann ist. Halt es einfach mal aus, wenn es dann eher zum Aushalten ist. Und schau, wie das ist, Stille. So, und dann, die Steigerung wäre, dann nimm dir an einem Tag dieser Woche ein bisschen mehr Zeit für Stille. Also, ich habe, glaube ich, da eine Stunde draufgeschrieben oder eine halbe. Nimm dir mal diese Zeit, wo du allein bist und wo du sicher sein kannst, dein Handy klingelt nicht und niemand ruft dich an oder klopft. Also am besten ist, du gehst raus und gehst spazieren. Das ist das Simpelste, um das zu tun. Lies auch nichts, hör dir nichts auf MP3 an. Einfach mal du und die Natur oder was auch immer. Und sei da auch wieder einfach still und versuch nicht krampfhaft deine Gedanken abzuschalten. Wenn da Gedanken sind, dann lass sie einfach laufen. Erwarte mal nichts. So, erwarte auch nicht, dass der Vogelflug gleich einen Schriftzug "Ich liebe dich" oder irgend sowas da oben an den Himmel zeichnet, weil du doch jetzt Stille suchst und Gott bestimmt gleich um die nächste Ecke irgendwie. Das kann sein, aber ich glaube, es täte uns gut. Wir würden sagen, hier bin ich, da ist Gott, okay, ich bin still. Und wenn es nur Stille war, dann war das schon gut. Wenn ihr das diese Woche tut, jeden Tag 5 Minuten, und einmal vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, dann glaube ich, können wir nächste Woche weitergehen und dann könnt ihr vielleicht auch tiefer in das Thema einsteigen. Ich würde mir wünschen, dass wir dann innerhalb dieser Reihe an einem Tag, und das wäre vielleicht dieser Sonntag, wo kein Gottesdienst ist, dass du dir dann irgendwann in diesem Monat mal einen ganzen halben Tag Zeit nimmst. Das ist natürlich schon richtig krass. Aber mal einen halben Tag, wo du abschaltest und nur mit dir und Gott unterwegs bist. So. Und dann habe ich jetzt, das ist der letzte Satz, stellt euch vor, wir würden ein Jahr lang jeden Tag 5 Minuten, einmal in der Woche eine halbe Stunde oder Stunde und einmal im Monat einen ganzen halben Tag uns in die Einsamkeit, die Würzburger Wüste zurückziehen. Ich glaube, wir wären nach einem Jahr andere Menschen. Ich glaube, ich bin fast geneigt, dass man sagen kann, das kann man garantieren, dass das so wäre.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.